请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Donnerstag, dem 11. April 2024 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt das Formosa-Eck mit Uta Rindfleisch. Sie berichtet heute weiter über das Leben und Werk des Künstlers Chen Tingshi, einem Holzdruckkünstler und Bildhauer, der 1913 geboren wurde und 2002 starb. Danach folgt Rund um die Insel mit Elon Huang. Heute geht es weiter mit dem Gespräch mit Studenten verschiedener sächsischer Universitäten, die sich gerade im Rahmen eines Halbleiterförderprogramms in Taiwan befinden. Nun zuerst die Nachrichten. Vizepräsident Lai Ching-te bekräftigt Taiwans Entschlossenheit, Frieden und Stabilität in der Region zu bewahren. Taiwans Außenministerium begrüßt die Betonung von Frieden in der Taiwanstraße beim Treffen zwischen dem US-Präsidenten und Japans Premierminister. Und der frühere Präsident Ma Ying-jeou ist von seinem China-Besuch nach Taiwan zurückgekehrt. Die Meldungen im Einzelnen. Vizepräsident Lai Ching-te ist heute mit einer Delegation der US-amerikanischen Denkfabrik Project 2049 Institute zusammengetroffen. Die Delegation wird vom Vorsitzenden der Denkfabrik, Randall Schriever, begleitet. Lai wies bei dem Treffen auf das kürzliche Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem japanischen Premierminister Fumio Kishida hin. Sie hätten dabei ihren Konsens für Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße und in der indopazifischen Region bekräftigt. Vizepräsident Lai Ching-te sagte, auch Taiwan setze sich für Frieden und Stabilität in der Region ein. Wir werden uns, außer Taiwans Wirtschaft zu entwickeln und für das Wohlergehen der Bevölkerung zu sorgen, auch für Taiwans Sicherheit, Stabilität in der Taiwanstraße und Frieden in der indopazifischen Region einsetzen. So Vizepräsident Lai Ching-te, der Vorsitzende der Denkfabrik Project 2049 Institute, Randall Schriever, gratulierte Lai zu seinem Wahlsieg. Lai werde als zukünftiger Präsident ein Land mit starker Demokratie, gesunder Wirtschaft und Respekt für Menschenrechte und Religionsfreiheit führen. Vizepräsident Lai Ching-te wird am 20. Mai das Amt des Präsidenten Taiwans antreten. US-Präsident Joe Biden und Japans Premierminister Fumio Kishida haben die wichtige Rolle Taiwans für die globale Sicherheit betont. US-Präsident Joe Biden und Japans Premierminister Fumio Kishida haben nach ihrem Treffen im Weißen Haus eine gemeinsame Stellungnahme veröffentlicht. In der am Mittwoch auf der Website des Weißen Hauses veröffentlichten Stellungnahme heißt es, dass ihre grundlegenden Standpunkte zu Taiwan unverändert sind. Sie betonen Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße als unerlässliches Element von globaler Sicherheit und globalem Wohlstand. Sie ermutigen eine friedliche Lösung der Frage über die Taiwanstraße. Taiwans Außenministerium begrüßte in einer Pressemitteilung die Aufmerksamkeit auf Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße. Außenamtssprecher Jeff Liu sagte, in diesem Jahr begehen wir den 45. Jahrestag des Taiwan Relations Act. In den vergangenen Jahren haben sich Taiwan, die USA und andere gleichgesinnte Länder gemeinsam darum bemüht, den Frieden in der Taiwanstraße aufrechtzuerhalten. Wir werden weiterhin mit gleichgesinnten Ländern zusammenarbeiten, um gemeinsam diese nicht einfach erzielten Erfolge aufrechtzuerhalten und Frieden und Sicherheit in der Region zu gewährleisten. So der Außenamtssprecher. In einem Faktenblatt zum Treffen zwischen Joe Biden und Fumio Kishida wird auch Taiwans Unterstützung von pazifischen Inselstaaten erwähnt, darunter Taiwans Beteiligung am Bau von Unterwasserkabeln für Tuvalu zusammen mit den USA, Australien und Japan. Der frühere Präsident Ma Ying-jeou ist heute von seinem Besuch in China nach Taiwan zurückgekehrt. Ma hatte Studenten, die der Akademie der Ma Ying-jeou Kultur- und Bildungsstiftung angehören, zu einem Besuch nach China geführt. Ma ist gestern auch mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammengetroffen. Ma sagte heute über das Treffen mit Xi:
"Gestern mit Xi Jinping先生 会面, 他认真地听取台湾年轻人的意见."
Bei dem Treffen gestern mit Herrn Xi Jinping hörte er ernsthaft die Meinungen der jungen Menschen aus Taiwan an und antwortete aufrichtig darauf. Er brachte die Entschlossenheit Festlandchinas zum Ausdruck, die friedliche Entwicklung zu fördern und gemeinsam Wohlergehen für beide Seiten zu schaffen. Ich denke, dies ist eine positive Nachricht für den Austausch zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße. Ma ist an der Spitze der Delegation am 1. April nach China gereist. Die Delegation besuchte Guangdong, Shanxi und Peking. Das Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping war das zweite Treffen zwischen Ma und Xi. Das erste Treffen fand 2015 in Singapur statt. Ma Ying-jeou war von 2008 bis 2016 Präsident von Taiwan. Er gehört der Oppositionspartei KMT an. Südkorea spendet Taiwan 500.000 US-Dollar Erdbebenhilfe. Südkoreas Regierung hat heute bekannt gegeben, Taiwan Erdbebenhilfe in Höhe von 500.000 US-Dollar für den Wiederaufbau nach dem Erdbeben in Hualien zu spenden. Taiwans Außenministerium hat der südkoreanischen Regierung und dem Repräsentanten Südkoreas in Taiwan aufrichtigen Dank für die Sorge und die Spende für den Wiederaufbau übermittelt. Das Außenministerium wies darauf hin, dass Südkorea jedes Mal, wenn Taiwan von einer Katastrophe betroffen wird, Taiwan Unterstützung leistet. Zum Beispiel auch nach dem Erdbeben im Februar 2016 der Magnitude 6,4 in Tainan. Damals habe Südkorea ebenfalls 100.000 US-Dollar für den Wiederaufbau gespendet, so Taiwans Außenministerium. Japan hat bereits am 5. April eine Spende in Höhe von 1 Million US-Dollar für Katastrophenhilfe und den Wiederaufbau nach dem Erdbeben in Hualien zugesagt. Am 3. April hat sich in Hualien vor der Ostküste Taiwans ein Erdbeben der Magnitude 7,2 ereignet. Durch das Beben wurden Gebäude und Infrastruktur zum Teil stark beschädigt. Das Erdbeben löste Steinschläge und Erdrutsche aus. 16 Menschen sind durch das Erdbeben ums Leben gekommen. Mehr als 1000 wurden verletzt. 3 Menschen werden noch vermisst. Neuseeland genehmigt die Einfuhr von Ananas aus Taiwan. Vertreter der zuständigen Behörden Taiwans und Neuseelands haben am Dienstag ein entsprechendes Übereinkommen unterzeichnet. Am Dienstag tagte das gemeinsame Komitee für Hygiene und Pflanzenschutz unter dem gemeinsamen Wirtschaftsabkommen zwischen Taiwan und Neuseeland, kurz ANZTEC. Pläne für den Export taiwanischer Ananas nach Neuseeland wurden erstmals 2017 aufgebracht. Gemäß dem Abkommen dürfen nur Ananas, die bestimmte Anbaukriterien erfüllen, nach Neuseeland exportiert werden. Taiwans Außenministerium begrüßte Exporte von hochwertigen Agrarprodukten aus Taiwan nach Neuseeland. Taiwanische Ananas werden gemäß dem Ministerium bereits in Länder wie Kanada, Japan, Südkorea, Australien und in die Vereinigten Arabischen Emirate exportiert. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute etwas niedriger geschlossen. Der Aktienindex TAIEX fiel um 10,31 Punkte oder 0,05% auf 20.753,22 Punkte. Das Handelsvolumen erreichte 440,95 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 12,72 Milliarden Euro oder 13,74 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es taiwanweit teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen zwischen 21 und 30 Grad Celsius in Nord- und Mittel-Taiwan und bis 33 Grad in Süd-Taiwan. Die weiteren Aussichten für morgen Freitag. Viel Sonne, im Osten zum Teil bewölkt und örtlich Regen, bei Temperaturen zwischen 21 und 31 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Donnerstag, dem 11. April 2024 von Radio Taiwan International. Nun folgt das Formosaik mit Uta Rindfleisch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in der letzten Sendung hatte ich damit begonnen, Ihnen den Holzdruckkünstler und Bildhauer Chen Tingshi vorzustellen, der zwischen 1913 und 2002 lebte. Dabei ging es um die Jugend des durch einen Unfall gehörlosen Künstlers in China, der nach dem Krieg nach Taiwan gekommen war, bis zur Zeit des Weißen Terrors in Taiwan, den er im Gegensatz zu einem Holzdruckkollegen als Angestellter der Taipei-Filiale der Provinzbibliothek zum Glück unbeschadet überlebte. Während der 10 Jahre in der Bibliothek hatte er die Gelegenheit, viele Kunstbände zu studieren und sich Wissen über die moderne Kunst im westlichen Ausland anzueignen, was ihm vorher durch den Ausbruch des Krieges verwehrt gewesen war. Da er mehrmals dem Tod knapp entgangen war, machte er, der sich mit anderen nur schriftlich unterhalten konnte, sich zur Angewohnheit, die Schriftstücke mit seinen Unterhaltungen danach immer zu vernichten. Das macht es den heutigen Forschern leider schwer, mehr über seine Gedanken zu erfahren. Es ist aber angesichts des geschichtlichen Hintergrundes sehr verständlich, dass er auf keinen Fall etwas Schriftliches zurücklassen wollte, das gegen ihn verwendet werden könnte. 1957 reichte er seine Kündigung ein und verließ die Bibliothek, um den Rest seines Lebens ganz der Kunst zu widmen. Damals begannen die jungen Künstler in Taiwan, den Modernismus für sich zu entdecken, und sie gründeten die Kunstverbände Fünfter Mond und Dongfang, denen ja die Ausstellung, auf der ich Chen Tingshis Werke sah, gewidmet war. Chen Tingshi stellte zu jener Zeit zwar auch einige Auftragsarbeiten her, er musste ja auch seinen Lebensunterhalt verdienen, machte jedoch keine politischen Karikaturen mehr und widmete sich hauptsächlich seinem kreativen Schaffen. 1958 gründete er zusammen mit Yo-Yo Yang und anderen den modernen Holzdruckverband der Republik China. Dieser bestand bis zum Jahr 1972, wurde nach seiner 15. Ausstellung jedoch offiziell aufgelöst. Mit dem Eintritt in diesen Kunstverband änderte sich der Stil seiner Holzdrucke deutlich. Er benutzte kreative Materialien und begann, abstrakte Werke zu schaffen. Er wollte die Möglichkeiten moderner Holzdrucke ausloten. So fand er heraus, dass ein von der Taiwan Zuckergesellschaft hergestelltes Baumaterial, nämlich Spanholzplatten aus Zuckerrohr, sehr billig war. Diese Platten waren zwar sehr dünn und leicht zerbrechlich, doch mit ihnen ließen sich besondere Effekte erzielen. Die Drucke, die er mit diesen Zuckerholzplatten herstellte, bestanden daher gewöhnlich aus verschiedenen Zusammenstellungen abstrakter Formen, wobei die gedruckten Teile dank der Faserung der Platten unregelmäßige Strukturen aufwiesen. 1969 erhielt sein Werk Winterschlaf Nummer 1 den ersten Preis der ersten internationalen Holzdruckbiennale Südkoreas, womit er internationale Bekanntheit als abstrakter Holzdruckkünstler erwarb. In seinen abstrakten Holzdruckserien »Die Himmel und Erde«, das Weltall sowie Sonne, Mond und Sterne zum Thema haben, zeigt sich der Einfluss seiner frühen Erfahrungen mit Stempelschnitzerei, denn beim Schnitzen eines Stempels schafft man auf einem begrenzten Raum durch Linien und Flächen unbegrenzte Möglichkeiten. Dabei wird ein dreidimensionaler Raum aus einer zweidimensionalen Ebene von Schwarz und Weiß geschaffen. Das ultimative Streben der chinesischen Kalligraphie und Malerei ist die Einheit von Natur und Mensch. Chen Tingshi nutzte innovative Techniken der modernen Druckgrafik, um auf Erinnerungen aus seiner Kindheit zu reagieren. 1960 wurde er durch die Skulptur Stierkopf, die Picasso aus einem Fahrradsitz und einem Fahrradlenkrad geschaffen hatte, dazu angeregt, selbst Skulpturen aus Eisenabfällen und Steinen herzustellen. Damit begann die Phase seiner Eisenskulpturen. Das Material dafür fand er in großen Mengen dort, wo im Hafen von Kaohsiung Schiffe entmantelt wurden. In dieser Zeit erlebte er eine nahezu explosionsartige Kreativität und er lieh sich oft einen Transporter aus, um nach Kaohsiung zu fahren und Eisenabfälle einzukaufen, die er dann in Metallwerkstätten brachte, wo er die dortigen Arbeiter bat, sie nach seinen Vorstellungen zu bearbeiten. Da er jedoch kein adäquates Lager besaß, gingen viele seiner großen Skulpturen später verloren und wurden wahrscheinlich als Eisenabfall behandelt, was sehr bedauerlich ist. Seine Liebe für dieses Material hat er sich aber bis zu seinem Lebensende bewahrt. Wenn man über die Bedeutung von Chentingshi auf internationale Ebene spricht, dann wird gewöhnlich erwähnt, dass seine Eisenskulptur Johnny Walker ohne sein Wissen in das Buch Art of the 20th Century, The History of Art Year by Year from 1900 to 1999 aufgenommen wurde, womit er einerseits mit Künstlern wie Picasso gleichgesetzt wurde, andererseits neben dem Architekten Bei Yuming der einzige chinesische Künstler war, der darin erwähnt wurde. Doch wie wurde man in westlichen Künstlerkreisen auf ihn aufmerksam? Tatsächlich waren seine abstrakten Holzdrucke bei Sammlern in Europa und Amerika schon länger beliebt. Das war unter anderem Frau Jan Elderton zu verdanken, der Frau des Leiters des amerikanischen Marinekrankenhauses in Taiwan, der sich nicht nur um die Behandlung von Soldaten kümmerte, sondern auch gerne an kulturellen Veranstaltungen teilnahm. Seine Frau hatte eine Galerie mit dem Namen Art Guild gegründet, die Taiwans Künstler Europäern und Amerikanern vorstellte und den kulturellen Austausch förderte. Sie hatte einige Werke von Chentingshi an Ausländer verkauft und damit seinen Bekanntheitsgrad im Ausland gefördert. Abgesehen davon hatte er auch häufig an Ausstellungen im Ausland teilgenommen, wie zum Beispiel an der Londoner Biennale 1972 und 1974, wo seine Druckgrafiken neben den Werken von Künstlern wie Andy Warhol zu sehen waren. Das heißt, zu einer Zeit, als er in Taiwan als Künstler noch gar nicht besonders bekannt war, hatte er sich bereits im Ausland einen Namen gemacht. 1998 bis 1999 fand in Spanien eine Ausstellung von Metallskulpturen des 20. Jahrhunderts statt, auf der Werke von allen großen Metallbildhauern des Jahrhunderts zu sehen waren, einschließlich Pablo Picasso, Jean Tinguely und César Baldacchini. Zu dieser Ausstellung verlieh das Nationale Kunstmuseum in Taiwan zwei Werke von Chentingshi, nämlich den bereits erwähnten Johnny Walker und Phönix, eben die zwei Metallwerke, die auch auf der Ausstellung des Nationalen Geschichtsmuseums über die Kunstverbände Fünfter Mond und Dungfang zu sehen waren, wobei das Werk Johnny Walker auch für das die Ausstellung begleitende Faltblatt ausgewählt worden war. Bei dieser Ausstellung musste der Autor des oben erwähnten Kunstgeschichtsbuches Jean-Louis Ferrier von seinen Werken sehr beeindruckt gewesen sein, so dass Chentingshi auch in sein Buch aufgenommen wurde. Er reihte ihn unter den Meistern ein, die er im Kapitel Eisen und Raum besprach. Der Künstler selbst wusste davon nichts, erst nach seinem Tod wurde der Umstand von einem seiner Freunde entdeckt. Damit hatte sich verwirklicht, wovon er selbst fest überzeugt war, nämlich dass seine Eisenskulpturen in die Kunstgeschichte der Welt Eingang finden würden. In der Liebe war er weniger erfolgreich, obwohl er durchaus ein Frauenliebling war. Er heiratete erst im späten Alter eine junge Frau aus der südchinesischen Provinz Fujian, ließ sich jedoch sehr bald wieder scheiden. Am Ende begleiteten ihn doch nur seine Metallskulpturen, Steine und Druckgrafiken. Er hatte immer den Plan gehabt, eine Kunststiftung zu gründen, ein Plan, der schließlich nach seinem Tod im Jahr 2002 von seinen Freunden verwirklicht wurde. 2018 wurde in Taichung auch ein Chentingshi Gedächtnismuseum eingerichtet, das täglich außer montags von 9 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 17 Uhr geöffnet ist.
Sie hörten einen Beitrag von Uta Rindfleisch.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun geht es weiter mit Rund um die Insel.
Rund um die Insel.
Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Lukas Begand, Janis Kaliske und Christian Heim, alles drei Teilnehmer des Semiconductor Talent Incubation Program Taiwan, kurz STIPT, das derzeit in Taipeh durchgeführt wird.
TSMC baut in Dresden das Werk, werden wahrscheinlich noch andere taiwanische Unternehmen dann im Zuge dessen dorthin kommen. Und das heißt, wenn ihr in dieser Branche arbeitet oder auch in Dresden arbeitet, werdet ihr wahrscheinlich eben viel mit Taiwan in Kontakt kommen auch. Ist das bei euch auch eine Überlegung, dass ihr eben durch diesen Aufenthalt eben auch ein bisschen mehr über taiwanisches Leben, taiwanische Menschen, taiwanische Kultur kennenlernen könnt?
Sagen Sie eher generell darum, also jetzt nicht im Hinblick auf darauf, dass ich später mal mit Taiwan zusammenarbeiten werde, so weit habe ich noch nicht gedacht, sondern eher generell darum, andere Arbeitsweisen oder Kultur eben oder Lebensweisen oder auch alles, was dazugehört, kennenzulernen.
Ah, okay. Ein Grund, was war vielleicht auch noch, dass man natürlich hier mit diesem Aufenthalt in Taiwan nicht nur die Verantwortlichen hier kennenlernt, sondern eben auch generell ein Netzwerk aufbaut, welches dann in Dresden an sich auch wieder hilfreich sein könnte, weil wir dann dort ähnliche Probleme haben und die Probleme natürlich schon irgendwann mal vielleicht gelöst wurden und dann ein Netzwerk natürlich immer sehr hilfreich ist. Mhm.
Also es scheint dann aber schon ziemlich sicher, dass ihr in der Halbleiterindustrie tätig sein werdet, nur vielleicht mit welchem Schwerpunkt, das ist noch nicht so ganz sicher.
Genau, also die Halbleiterindustrie hat mich sozusagen schon sehr gefesselt und ich bin mir sehr sicher, dass ich in diesem Bereich arbeiten möchte, weil ich die Themen sehr spannend finde. Wo genau, in welchem Unternehmen genau, ob es dann doch eher auf der Zuliefererseite und der Produktionsseite, Fertigungsseite, das wird sich dann eben noch ergeben. Mhm. Und da bin ich auch selber gespannt, was sich da am Ende ergibt.
Okay. Also die Halbleiterindustrie ist für mich definitiv eine extrem gute Option als Berufseinstieg, weil, wie bereits erwähnt, wirklich Cutting-Edge-Technologien umfasst und dadurch werden wir in sehr kurzer Zeit in sehr, sehr komplexe Strukturen geschult, die dann ein unheimlich gutes Handwerkszeug für weitere Entwicklungen in der Zukunft dann für uns auch eben anbietet.
Ja, also für mich ist das ein sehr attraktives, wirkliches Arbeitsumfeld oder eine Industrie, in der ich gerne arbeiten würde. Aber ich würde mich jetzt noch nicht festlegen in dem Sinne, dass ich auf jeden Fall in der Halbleiterindustrie arbeiten würde. Mhm. Ich habe auch noch ein bisschen Studienzeit vor mir.
Sogar bevor Sie nach Taiwan gekommen sind, gab es großes Medieninteresse an Ihrer Gruppe. Und auch als Sie hier waren, beim großen Empfang hier in der NTU, war ich selbst überrascht, wie viele Medien hier waren. Waren Sie selbst überrascht über das Medieninteresse und wie gehen Sie damit um?
Ja, also definitiv überrascht. Also das ist war ich vorher noch nie so gewohnt oder habe ich auch noch nie so erlebt. Deswegen ist man da schon sehr, sehr überrascht. Wie geht man damit um? Ja, also das allererste Interview, was man gegeben hat, ist, denke ich, so das Aufregendste, weil man noch nicht so genau weiß, wie man sich ausdrücken soll, was man antwortet, was für Fragen kommen. Aber mittlerweile, wo man schon ein paar Interviews hinter sich hat, kommt man da auch rein. Und
schon alter Hase.
Ja, fast. So weit würde ich noch nicht gehen, aber ja. Okay. Also da kann man sich auch schnell dran gewöhnen. Und ist auch kein schlechtes Gefühl, so eine mediale Aufmerksamkeit zu haben.
Ich denke, also ich war total überrascht, wie populär dieses Thema hier vor Ort auch behandelt wird und wie umfangreich die Medien über unser Programm auch berichten. man geht auf die Straße und teilweise gibt es dann wirklich Leute, die einen ansprechen, hey, ich habe dich hier wirklich im Fernsehen gesehen. Aha. Das ist mir auch wirklich definitiv noch nie in meinem Leben passiert. Aber ich sehe das so, dass das wirklich ein Zeichen von Respekt ist, dass den Taiwanern das wirklich wichtig ist, dieses Programm. Mhm. Und wir wurden wirklich mit offenen Armen empfangen und das ist ein Erlebnis, das ich für immer im Kopf haben werde.
Ja, das Medieninteresse zeigt eigentlich auch nur diese Wertschätzung, dass man das, was wir hier erleben dürfen, dass das auch wertgeschätzt wird. Und das gibt auch ja einen Respekt zurück, wie Janis schon gesagt hat, dass wir das jetzt hier machen dürfen, dass das auch andere interessiert und nicht nur wir für uns das machen, sondern das ist schon ein gutes Gefühl. Und ja, deswegen sehe ich das auch ein bisschen als Ehre, dann hier an diesem Programm teilnehmen zu dürfen, weil es eben nicht selbstverständlich ist.
Jetzt sind Sie ja schon ein paar Wochen hier. Was haben Sie denn bisher so unternommen? Oder haben Sie außer den Klassenzimmern oder den Studienräumen, Studiensälen noch etwas anderes gesehen von Taipeh oder von Taiwan?
Ja, definitiv. Also wir waren schon zweimal wandern außerhalb von Taipeh in der Natur. Also es war auch sehr sehenswert und auch ganz anders, als wie man es kennt aus den Alpen zum Beispiel. Ja. Und sonst natürlich hat man ein bisschen die Stadt hier erkundet, Taipeh selbst, das ja auch sehenswert ist. Aber viel weiter als Taipeh habe ich es auch noch nicht geschafft.
Das kommt noch.
Okay. Bei mir sieht es tatsächlich ähnlich aus. Ich bin genauso wie Christian auch erst beim zweiten Anreisetermin am 1. März hier angekommen. Und seitdem haben wir uns eher auf die Universität fokussiert und auf den Raum Taipeh und drumherum. Ich persönlich habe allerdings eine Leidenschaft für die Nightmärkte, die Nachtmärkte entwickelt und für die lokale Küche. Da bin ich ziemlich begeistert mittlerweile.
Okay. Genau, also ich habe auch noch nicht so viel weiteres erlebt, außer das, was jetzt schon angesprochen wurde. Es gibt noch Ende März, da freuen wir uns schon alle, glaube ich, drauf, gibt es noch ein Programm, auch organisiert von der NTU, wo wir TSMC unter anderem besichtigen, aber auch kulturelle Erlebnisse, ein Wochenende, was organisiert wird, wo wir die Kultur besser kennenlernen, wo wir auch nicht eine Rundreise machen, aber verschiedene Stationen eben erleben dürfen und auch mit Einheimischen dann in Kontakt kommen und die Nachtmärkte auch nochmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen dürfen.
Gibt es irgendwas, was euch bisher so überrascht hat von eurem Aufenthalt hier, was ihr vorher gar nicht so erwartet hättet oder so? Jetzt abgesehen vom Medieninteresse, aber eben so andere Sachen.
Also wenn ich jetzt auf die Uni gucke, bin ich total überrascht, wie hart der Uni-Alltag für die lokalen Studenten eben auch ist. Ich habe das Glück, in einer Gastfamilie hier untergebracht zu sein. Das ist auch noch ein anderes Programm von der NTU selbst. Und die haben mir von ihrer Studentenzeit erzählt und wie lange sie bis Mitternacht oder nach Mitternacht noch gearbeitet haben, um wirklich Bestleistungen zu erbringen. Das sind wir gar nicht mehr gewohnt. Okay. Zumindest ich nicht.
Was ich nicht erwartet hätte, ist, welchen Stellenwert die NTU innerhalb von Taiwan hat. Ja, ich bin jetzt schon auch mit anderen Studenten von anderen Universitäten zusammengekommen und die waren jedes Mal überrascht, dass ich so selbstverständlich sage, wir sind an der NTU. Das ist für die absolute heilige Universität. Dort sind nur die Elite-Studenten, die absoluten Leistungsträger. Das war mir vorher gar nicht so bewusst, weil dieses System bei uns in Deutschland gar nicht so sehr verbreitet ist, dass man sagt, man hat die absolute Elite-Universität und da sammeln sich die Spitze.
Genau, da sind dann so am Ende der Oberschulzeit gibt's dann halt die Prüfungen und man hofft halt so gut wie möglich abzuschneiden, dass man dann eben an eine der Top-Universitäten wie NTU da dran zu kommen. Ja.
Was mich auch positiv überrascht hat, dass die Leute hier im Allgemeinen sehr, sehr offen sind. Wir waren zum Beispiel wandern und dann sind wir da an einem Tempel in den Bergen vorbeigekommen sozusagen und da wollten wir eine kleine Pause machen, was essen und dann hat der Tempelwächter oder so, der das da betreut, uns so reingebeten, also er konnte kein Wort Englisch, wir kaum Chinesisch und irgendwie haben wir uns dann mit Händen und Füßen verstanden. Jedenfalls hat er uns dann eingeladen, hat er uns Stühle hingestellt, so kleine Hocker und dann haben wir da gegessen und ihm auch ein bisschen Schokolade abgegeben und so und das war alles sehr so offen und einladend, herzlich.
Ja. Gut, prima, dann wünsche ich euch für die, es hat ja gerade erst angefangen, das Programm, also für die nächsten fast halbes Jahr noch eine super Zeit hier, dass ihr viel Spaß habt, viel lernt und wir hören uns aber auf jeden Fall sicherlich in den nächsten Monaten nochmal wieder. Viel Erfolg hier.
Vielen Dank.
Das waren Lukas Begand, Janis Kaliske und Christian Heim, die sich derzeit im Rahmen des Semiconductor Talent Incubation Program Taiwan, kurz STIPT, in Taipeh befinden. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, dem 11. April 2024. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie weitere Informationen, Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook, Instagram und Twitter sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war's für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.